So, ihr Lieben, die Stunde der Wahrheit, die rückt näher, denn für Aston Martin geht es beim Ungarn Grand Prix jetzt am Wochenende um alles. Das komplett überarbeitete Chassis muss dann auch die Reputation von Adrian Newey wiederherstellen und könnte tatsächlich auch ein entscheidender Faktor in der Zukunftsplanung von Fernando Alonso werden. Das besprechen wir auf jeden Fall in dieser Vorschau-Episode zum Ungarn Grand Prix.
Ja, und zudem widmen wir uns natürlich den umfangreichen Upgrades auch bei McLaren. Die bringen jetzt endlich mit ein bisschen Verspätung ihre Version des Macarena-Flügels an die Strecke. Allerdings wird die erstmal nur getestet. Ja, bin mal gespannt, wie die aussieht. Und wir sprechen natürlich über die Favoritenrolle von Ferrari. Die ist wahrlich nicht aus der Luft gegriffen. Warum, zeigen wir euch anhand einiger Zahlen und Daten. Ansonsten, wie gewohnt, der Blick aufs Wetter, unser umfangreicher Trackguide natürlich zum Ungaroring diesmal und der garantiert falsche Podiumstipp. Let's go!
So, und dann schauen wir mal auf das Wetter wie immer. Also Maximaltemperaturen am Freitag 26, 0% Regenwahrscheinlichkeit. Am Samstag sieht es dann so aus, dass wir 29% Maximaltemperatur haben, wiederum 0%
Regenwahrscheinlichkeit. 29 Grad meinst du, nicht Prozent?
Ja, 29 Grad natürlich und 0% Regenwahrscheinlichkeit und am Sonntag dann 32 Grad. Also es wird immer heißer und heiß wird dann auch der Wetter-Gamble, denn es ist tatsächlich 40% Regenwahrscheinlichkeit für den Sonntag vorhergesagt und das alles mit Mindesttemperaturen zwischen 14 und 17 Grad am ganzen Wochenende. Also die Maximaltemperaturen interessieren uns da aber mehr, weil das ist ja dann am Nachmittag oder wird es dann auf jeden Fall warm werden und vielleicht regnen am Sonntag. Also das wird spannend und damit würde ich sagen, Dave, schau auf Aston Martin, weil die sind eine von sehr vielen spannenden Themen. An diesem Wochenende, da kommt nämlich jetzt das große Chassis-Upgrade, das große Upgrade, was den Motor von Honda angeht, ist erstmal abzuwarten, wie groß das überhaupt wird, aber das steht dann nach der Sommerpause an. Also zwei große Upgrades bei Aston Martin und was können wir denn jetzt in Ungarn erwarten? Ist da vielleicht schon Punkte möglich oder Anschluss ans Mittelfeld und was macht Aston Martin jetzt überhaupt genau?
Ja, die machen eine ganze Menge. Ich erzähle gleich was dazu. Kurze Ergänzung zum Wetter noch. Ich habe sehr viele Sommer meines Lebens in Ungarn verbracht, in Budapest tatsächlich. Und ich kann euch sagen, wenn es da heiß ist und da Gewitter runterkommen, dann aber ordentlich. Vielleicht erwartet uns am Sonntag ja sowas. Das wäre ziemlich cool, so ein schönes Gewitterchen, ein Regenschauer zur guten Zeit, damit man das Rennergebnis ein bisschen durchmischt. Wäre ich dafür zu haben, ja? Wenn ihr auch dafür zu haben wärt, sagt es uns gerne in den Kommentaren immer. Aber für was Fernando Alonso und Aston Martin und alle Fans da sicher zu haben wären, wäre endlich ein konkurrenzfähiges Auto, ja. Und bisher war das Gegenteil der Fall. Also Aston Martin hat wirklich das schlechteste Auto im Feld gehabt über die ersten, wie viel haben wir jetzt, 10 Rennen, ne? 10 Rennen haben wir jetzt gesehen.
Und man muss eines noch sagen, der Rückstand von Aston Martin auf das next langsame Team, ja, also das next schnelleren Team, Cadillac, der ist ja schon so groß, das wäre schon eine extreme Enttäuschung gewesen, wenn das zum besten Team der Rückstand gewesen wäre. Also das ist absolut.
Über 2 Sekunden. Ne, zuletzt da.
Ja.
Der Grund ist aber natürlich erklärbar, ja, die anderen Teams entwickeln Schritt für Schritt. Aston Martin hat bisher keine bzw. sehr, sehr wenige kleinere Upgrades ans Auto gebracht. Die legen all ihre Hoffnungen auf die B-Version und die B-Version kommt jetzt in Ungarn. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, das müssen wir jetzt nochmal kurz aufarbeiten, ja, das bisherige Auto, das jetzt nicht mehr gefahren wird, hoffentlich, ja, das litt unter massiven aerodynamischen Defiziten. Strömungsabrisse ist da das Stichwort. Das gab es in der Vergangenheit schon öfter mal in Autos von Adrian Newey. Nicht zuletzt leider 1994 am Williams, den er konstruiert hat, mit fatalen Folgen damals. Auch zu Red Bull-Zeiten gab es immer mal wieder kleine Episoden, wo nicht ganz erklärbar und ersichtlich war, warum plötzlich die Strömung abreißt. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist, Adrian Newey hat es immer hinbekommen, immer in relativ kurzer Zeit hat er diese Probleme beseitigt und das Potenzial dann dieser Konstruktion freigesetzt und das war dann tatsächlich jedes Mal enorm. Das muss man natürlich genauso zugeben. Das ist der andere Teil der Wahrheit. Der bisherige Aston Martin hatte allerdings auch noch massiv Übergewicht und ja, insgesamt eine sehr instabile Balance. Das hat natürlich den Fahrern sehr wenig Vertrauen ins Auto gegeben. Dementsprechend miserabel waren die Ergebnisse. Jetzt aber möchte man natürlich das Ruder rumreißen, ja. Und wie gesagt, es kommt jetzt eine B-Version des AMR 26. Da gibt es natürlich, Spoiler, genau die Probleme werden angegangen, die ich gerade benannt habe. Also ein leichteres Chassis, Gewichtsreduktion. Es gibt ein neues Getriebe, eine überarbeitete Aufhängung tatsächlich auch. Ja. Und natürlich ein neues Aero-Paket. Ich habe tatsächlich gerade, ich habe es dir gerade gesagt, Sebastian, vor wenigen Minuten die ersten Bilder aus der Garage gesehen von Aston Martin. Da liegt schon ein bisschen was durch, werden wir das hier aufnehmen. Das Auto ist natürlich noch in 1000 Einzelteilen, man hat nicht viel gesehen, aber was ich schon erkennen konnte, waren extrem unterschnittene Seitenkästen. Ja.
Ja.
Also die waren sehr schmal und unten drunter war dann das Chassis wieder komplett wirklich auf sehr, sehr schmal zugeschnitten, damit die Luft da möglichst Richtung Diffusor fließt. Bin gespannt, wie das ganze Auto dann am Ende aussieht. Wir werden es ja in wenigen Stunden erfahren oder spätestens morgen beim ersten freien Training. Gut, was erwartet man davon jetzt? Mindestens 2 Sekunden Zeit möchte man jetzt gewinnen, allein durch das Chassis. Das klingt erstmal viel und gut. In der Praxis wird es aber wahrscheinlich gerade dafür ausreichen, sich vielleicht vor den Cadillacs zu qualifizieren. Vielleicht erwischt man da noch einen Williams oder einen Haas, aber das ist ja auch nur der erste Schritt.
Ja, und es wäre allein schon schön, mal so ein Stroll und ein Alonso mit Bottas und Perez kämpfen zu sehen. Das wäre vor ein paar Jahren tatsächlich auch ein Top-Team-Kampf gewesen, aber ist es halt jetzt nicht. Auf jeden Fall müssen sie schauen, dass sie diese katastrophale Performance verbessern und diese katastrophale Performance bei Aston Martin im bisherigen Saisonverlauf, die bringt natürlich auch Fernando Alonso, den Allstar, den zweifachen Weltmeister, für die, die es nicht wissen, ja, ins Grübeln, wie er seine Formel-1-Zukunft weiter gestalten will. In der Sommerpause will er das überdenken und ihr wisst ja, wenn ihr es nicht wisst, wisst ihr es jetzt, die meisten Entscheidungen bezüglich der Cockpit-Besetzungen für das nächste Jahr oder auch die nächsten Jahre, manchmal macht man ja da schon Verträge für das übernächste Jahr, aus Stichwort Hamilton, der hat ja 24 gesagt, ne, ab, nee, 23 hat er gesagt, ab 25 fährt er für Ferrari. Zeit verfliegt wirklich, ist irre, ja. Ja, auf jeden Fall, Anfang 24 hat er es gesagt. So, egal. Auf jeden Fall ist das jetzt natürlich eine heiße Phase und Alonso ist auf jeden Fall frustriert, auch über die neuen Regeln und deutet einerseits manchmal an, dass er den Helm vielleicht an den Nagel hängen könnte oder hält eben zu einem anderen Team. Es gibt ja Gerüchte, dass er da mit Alpine unter anderem in fortgeschrittenen Gesprächen sein soll da wird sich jetzt natürlich vieles entscheiden. Wenn jetzt dieses Upgrade und das in Zandvoort, also nach der Sommerpause mit dem Motor, nicht ausreichend zünden sollte und er da das Vertrauen verliert, dann kann es gut sein, dass er dann eben Tschüss sagt zu Aston Martin, vielleicht auch zur Formel 1 und dementsprechend geht es jetzt um eine ganze Menge. Man muss auf jeden Fall den Anschluss ans Mittelfeld so schnell wie möglich finden bei Aston Martin und natürlich auch die Reputation, wir haben es ja schon gesagt, von Adrian Newey, die ist auch auf dem Spiel, also rundum erneuerter Aston Martin, bis auf natürlich den Motor. Sonst ist es, wie gesagt, fast eine B-Version, also ein fast komplett neues Auto. Wird super, super spannend, Dave.
Ja, und der Motor, den hast du gerade angesprochen, der kommt, wie gesagt, nach der Sommerpause in Zandvoort dann ins Auto, ja. Der hat auch seine Probleme, das Klopfen, das altbekannte Klopfen, das ist ein Problem beim Verbrennen des Sprits. Da hakt es im Moment natürlich, ja, und generell hat Honda natürlich Schwierigkeiten innerhalb des Budgetlimits, das da auch für die Motorenentwicklung natürlich gilt, den Motor zu optimieren. Wir haben ja schon vor Wochen mal darüber berichtet, die Formel 1 hat sich darauf geeinigt, inklusive aller anderen Teams und aller anderen Motorenhersteller übrigens, Honda da wirklich umfangreiche Zugeständnisse zu machen, damit sie möglichst schnell den Anschluss finden. Inwiefern das gelingt, werden wir vielleicht schon dann in Zandvoort sehen, zumindest einen kleinen Ausblick darauf kriegen, in welche Richtung es geht, aber es kann ja eigentlich nicht schlimmer werden, ja, und ja. Fernando Alonso, für alle, die noch nicht so lange dabei sind, der hat natürlich übelste Flashbacks, auch er ist schon mal mit Honda-Motoren in der Formel 1 gefahren, auch bei den Indycars übrigens, und dieses McLaren-Honda-Projekt damals war auch ein komplettes Fiasko, 2-3 Jahre lang hat er sich da abgemüht und Honda hat es erstmal lange nicht auf die Kette gekriegt, einen konkurrenzfähigen Motor zu entwickeln. Dann hat er hingeschmissen, ist tatsächlich zurückgetreten aus der Formel 1, war dann eine Weile weg. Aber in der Zwischenzeit hat sich Honda mit Hilfe von Red Bull und Toro Rosso damals dann wirklich zu einem Top-Motor entwickelt. Sie können es grundsätzlich, es dauert halt nur manchmal länger und alle, die es nicht wissen, Honda musste ja die Mannschaft intern, die das Motorenprojekt jetzt betreut und den Motor entwickelt, komplett neu aufstellen. Sie haben da einen Rückstand von rund 1,5 bis 2 Jahren. Kann also dauern, aber ich bin auch überzeugt davon, irgendwann klappt's.
Genau, die Red Bull Honda Leute, die sind jetzt bei Red Bull Powertrains zu großen Teilen
teilweise
nicht mehr so wirklich beim eigentlichen Honda Werksmotor Team. Aber ja, großer Preis von Ungarn gilt auf jeden Fall als Stunde der Wahrheit für Aston Martin. Und das Gute ist, und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum sie jetzt auch diese Strecke gewählt haben, ist, dass die nicht so motorabhängig ist. Also da wird sich dann umso mehr zeigen, wie gut diese aerodynamischen Korrekturen funktionieren. Sollten aber die Probleme bestehen bleiben, dann droht Aston Martin tatsächlich für dieses Reglement eine ziemlich lange Durststrecke am Ende des Feldes. Das wäre natürlich eine absolute Katastrophe und gerade vor dem Hintergrund der unfassbar großen Investitionen der letzten Jahre. Also die haben sich ja eine neue Fabrik hingestellt, die modernste überhaupt in der Formel 1 ist. Und natürlich dann auch einen Piloten wie Fernando Alonso sich zu leisten, das ist Kategorie Hamilton, das ist Kategorie Verstappen. Da gibt es nicht viele, die so einen Lebenslauf haben, ja, und für Erfolg stehen. Und natürlich dann auch für die Erfahrung, um Autos auch weiterzuentwickeln und das ganze Team nach vorne zu pushen. Dann kann es natürlich auch sein, dass es für diese Art von Piloten natürlich langfristig unattraktiv ist, ne? Also die meisten von der Kategorie, die sind ja sowieso schon kaum zu bekommen. Hamilton, Verstappen, der kann sich dann aussuchen, der wird mit wenig Wahrscheinlichkeit zu einem Aston Martin in dem Zustand gehen. Aber wir sprechen dann von Kategorie Leclerc, Piastri, vielleicht Norris, vielleicht Russell, ja, und die werden sich das aber vielleicht auch gar nicht erst überlegen, wenn das so weitergeht. Und das kann sich Lawrence Stroll, der Team Owner, der Teambesitzer eigentlich nicht erlauben und wird dementsprechend den Druck hochhalten. Ob das aber ausreicht, ist die Frage. Aber genug geredet über Aston Martin, wir sprechen über McLaren, denn auch die bringen ein nicht ganz so umfangreiches, aber doch signifikantes Update zum Hungaroring.
Ja, also das Team selbst spricht davon. Es ist ein bedeutendes Upgrade-Paket, ja, das da an den MCL 40 drankommt. Neuer Unterboden ist am Start auf jeden Fall. Einige aerodynamische Anbauteile. Ich nehme mal an, das könnte was Streckenspezifisches sein, weil später im Trackguide erfahrt es noch genauer. Aber natürlich geht es am Hungaroring um Abtrieb, Abtrieb, Abtrieb. Ja, den braucht's. Und das Wichtigste vielleicht, endlich mit ein bisschen Verspätung soll jetzt die Version des Macarena-Heckflügels ans Auto kommen. Da hat McLaren eigentlich für Österreich schon was angekündigt gehabt. Das kam dann doch nicht. Sie haben noch ein bisschen weiterentwickelt dran. Red Bull hat auch gezeigt, warum das sinnvoll ist. Ja, also wir werden jetzt in Ungarn im ersten freien Training angeblich dann den Macarena-Heckflügel sehen am Auto von Lando Norris. Erzähl mal was dazu.
Genau, und was Dave meint, Red Bull hat gezeigt, warum das sinnvoll ist, ihn erstmal zu testen, denn Max Verstappen ist ja in dem einen oder anderen Qualifying oder auch Rennen abgeflogen, weil der mutmaßlich der Heckflügel nicht so funktioniert hat, wie er eigentlich sollte, und das ist natürlich ein Risiko. Deswegen wird er erstmal im freien Training 1 getestet. Der Renneinsatz ist dann frühestens, also frühestens für September in Monza geplant, und eigentlich wollte McLaren den ja schon für den Österreich Grand Prix in Tests einplanen. Ferrari setzen ja schon lange ein. Auch die haben ein paar Rennen am Anfang der Saison übrigens erstmal lieber getestet, als der wurde ja schon sehr, sehr früh gezeigt und die Leute sind da völlig ausgerastet und dann haben sie ihn aber dann auch lange überlegt, ob sie ihn überhaupt bringen, und dann haben sie ihn aber hinbekommen und scheint sehr gut zu funktionieren, denn sonst würden Red Bull und McLaren nicht ihrerseits versuchen, das Ganze auch ans Auto zu bringen, effektiv. Aber das sieht man mal wieder. Eigentlich eine geniale und einfache Idee, aber in der Umsetzung dann anscheinend so tricky, dass man das eben, ne, und das sind ja wirklich hunderte von Ingenieuren, die wirklich die Besten auf der Welt sind. Und die brauchen dann halt eine ganze Weile, um das auch so gut hinzubekommen. Man möchte meinen, okay, ein paar Fotos gemacht, nachgebaut, aber so einfach ist es dann nicht, ja. Jedes Auto ist
Leider
ein bisschen
nein.
anders konstruiert. Es muss im Gesamtkontext auch funktionieren. Und wie gesagt, bei Red Bull gab es ähnliche Probleme. Das sind sie jetzt wieder auf den normalen Flügel gewechselt. Und wir werden mal abwarten, wie die Variante bei McLaren zündet, ob die direkt irgendwie funktioniert und man sie dann vielleicht sogar ein bisschen schneller daran bringt, oder ob man das Ziel dann noch weiterentwickeln muss, ob sie dann erst nach Monster dann kommt. Ja, und an und für sich ist ja McLaren eine Mannschaft, die sehr, sehr schnell sehr gute Updates dann, also andersrum, die Updates funktionieren sehr schnell, sehr gut. Und ja, jetzt schauen wir mal, vor allem, das wird interessant werden, wie sie diesen Macarena-Flügel dann interpretieren, ob sich dann Ferrari orientieren und Red Bull oder eine komplett eigene Lösung haben. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, diese komplette Upgrade-Palette, ja, die da jetzt in Ungarn dran geklatscht wird an den McLaren, die bezeichnet das Team selber tatsächlich als Meilenstein, um auf High-Downforce-Strecken, also Strecken, wo es viel Abtrieb benötigt, stärker zu werden. Also Stichwort eben Ungarn zum Beispiel, aber auch Singapur kommt ja noch,
Singapur kommt
noch,
genau.
Monaco ist ja schon rum, aber hilft da natürlich auch fürs nächste Jahr, ist ja immer noch das gleiche Regelwerk. Und dementsprechend, insgesamt zieht aber McLaren im Entwicklungsrennen immer noch 2 bis 3 Monate Rückstand. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Wenn das zündet, dann glaube ich, kann Norris und Piastri auch vielleicht sogar um den Sieg mitfahren. Aber wir kommen später zu unserem heißen Podiumstipp. Aber Oscar Piastri ist ein gutes
Sehr
Stichwort,
schön.
Dave.
Oscar Piastri ist ein sehr gutes Stichwort. Der hat in Ungarn, wie viele andere Piloten übrigens auch, seinen ersten Grand Prix-Sieg gefeiert. Das war das denn, 24 müsste das gewesen sein. Nicht ganz unumstritten damals, aber darum soll es nicht gehen. Oscar Piastri wird das erste freie Training tatsächlich auslassen müssen dieses Mal, wenn ausgerechnet der Macarena Wing getestet wird. Liegt aber daran, ne, ihr kennt die Regel, jeder Pilot muss innerhalb einer Saison 2 freie Trainings opfern. Anfang sozusagen, um jungen Piloten zu ermöglichen, da ein bisschen Testkilometer zu sammeln. Und so wird es jetzt eben in Ungarn sein bei McLaren. Ja, Reservefahrer Leonardo Fornaroli, seines Zeichens aktueller amtierender F2-Champion, wenn ich richtig liege, der wird das Cockpit übernehmen. Also das Auto ist in guten Händen, ja, sozusagen. Der darf sich da ein bisschen versuchen in der Formel 1. Ungarn ist nicht die einfachste Strecke dafür. Also bin gespannt, wie er sich schlägt. McLaren ist auch nicht die einzige Mannschaft, die da mit Rookies operieren wird. Ich zähle mal auf, ja, Paul Arendt wird bei Alpine fahren, Ryo Hirakawa darf den Haas pilotieren und Frederik Vesti darf im Mercedes ein paar Runden drehen. Ich bin nicht sicher, für wen, für Antonelli, ob für Russell. Wir werden es am Freitag auf jeden Fall sehen. Damit ist der Regelung dann wieder ein Stück weit Genüge getan. Ich habe es ja gerade erklärt, zwei freie Trainings pro Fahrer im Jahr müssen sie da eben opfern.
Tja, und jetzt schauen wir mal auf Ferrari, denn die sind absolut im Angriffsmodus. Die letzten vier Rennen ja durchaus immer im Dunstkreis, im Podium und auch Sieg. Und nach Leclercs Sieg in Silverstone und Platz 2 in Belgien reißt jetzt die Scuderia natürlich mit extremem Rückenwind zum Hungaroring. Haben natürlich weiterhin, was den Motor angeht, ein bisschen Powernachteile auf den Geraden, aber Chassis-Optimierungen und Motor-Upgrades haben sie wirklich eigentlich auf Augenhöhe mit Mercedes gebracht und wir erinnern uns ja, Spa und auch Silverstone zum Beispiel, die waren ja eigentlich nicht so Strecken, die dem Ferrari liegen, der Autocharakteristik, das weiß man. Der Kurs jetzt in Ungarn, der hat sehr, sehr viele Kurven, langsame Kurven und der braucht dann eben auch nicht so stark die Motorleistung, oder das ist nicht so ein großer Faktor, wie eben diese Highspeed-Kurse, die wir gerade genannt haben. Und da stehen die Zeichen dann dementsprechend tatsächlich auch. Sieg Charles Leclerc ist sowieso der Mann der Stunde, also kein Pilot. Tatsächlich im ganzen Feld hat in den letzten drei Rennen mehr Punkte geholt als der Monegasse. Und er ist ja nicht der Einzige, der gut fahren kann bei Ferrari. Ne?
Ja, Lewis Hamilton kann das auch ganz gut. Und in Ungarn muss man Hamilton immer auf der Rechnung haben, ja. Lewis Hamilton hatte ein bisschen Pech in den letzten Rennen. Grundsätzlich ist auch er aber natürlich in Topform, wie er schon bewiesen hat, eigentlich das ganze Jahr über. Aber wie gesagt, Ungarn ist vielleicht seine Paradestrecke. Wenn es eine Strecke im Formel-1-Kalender gibt, dann ist es statistisch gesehen wirklich Ungarn, wo Lewis Hamilton immer wieder auftrumpft. Ein paar Statistiken, um euch das hier zu untermalen. Ja, Pole Positions in Ungarn. Lewis Hamilton hat 9 geholt in seiner Karriere. Das gesamte Mercedes-Team, das gesamte McLaren-Team und das gesamte Ferrari-Team in der Geschichte haben auch nicht mehr als 9 Pole Positions holen können in Ungarn. Also da ist Lewis Hamilton gleich auf. Die meisten Siege aller Piloten, auch da ist Hamilton einsam an der Spitze. 8 Stück hat er geholt. Auf Platz 2 in Ungarn liegt ein gewisser Michael Schumacher, kennt man vielleicht, ja, mit 4 Siegen. Senna, Piquet, Hill und so weiter, die haben alle. Also Senna hat 3 geholt, Piquet, Hill und noch eine ganze Latte anderer Fahrer. Konnten 2-mal am Hungaroring gewinnen. Das aber natürlich nichts gegen die 8 Siege von Hamilton. Die meisten Pole Positions, wir haben es ja gerade schon gesagt, nach Fahrern. Hamilton hat 9 geholt. Schumi immerhin 7-mal auf Pole in Ungarn. Senna und Vettel teilen sich dann den 3. Platz mit jeweils 3 Pole Positions, also auch schon weit, weit dahinter. Die meisten Punkte hat natürlich auch Hamilton geholt. 286 an der Zahl. Auf Rang 2 in der Statistik liegt Sebastian Vettel mit 170 Punkten, also ebenfalls ultra weit weg. Natürlich hat Lewis Hamilton auch die meisten Rennrunden angeführt, infolgedessen 487 an der Zahl in Ungarn. Michael Schumacher an dieser Stelle dann oder in dieser Statistik auf Position 2 mit 296 Führungsrunden. Also ihr seht, die Abstände sind immens. Lewis Hamilton dominiert alle Statistiken auf dieser Strecke. Somit stellt sich natürlich die Frage für uns, kann Ferrari so weitermachen? Bleibt Ferrari in Ungarn auf der Überholspur?
Ja, auf der Überholspur bleibt auf jeden Fall ihr, wenn ihr euch für ein Streckenmodell von unserem Kooperationspartner miniracetracks.com entscheiden solltet. Die stellen nämlich lasergeschnittene und handgefertigte Modelle diverser Rennstrecken her. Sehr hochwertig, sehr detailliert und bestehend aus mehreren Schichten nachhaltigen Holzes.
Ja, schönes Holz. Es wird auch in Deutschland produziert grundsätzlich, ja, und im Sortiment gibt es eine ganze Reihe an Strecken aus dem aktuellen Formel-1-Kalender. Viele, viele Klassiker auch dabei, also eine tolle, tolle Auswahl. Unterschiedliche Größen gibt es auch, von klein für den Schreibtisch bis riesig dass man sich dann an die Wand hängen kann. Ja. Ganz, ganz tolle Modelle. Das sind wirklich keine Souvenirs, ja. Glaubt es uns, wir wiederholen es sehr, sehr gerne. Das sind sehr, sehr hochwertig produzierte Streckenmodelle mit vielen, vielen Details. Wir haben ja ein kleines Gewinnspiel gehabt. Der Sieger hat mittlerweile sein Streckenmodell erhalten und ist tatsächlich begeistert. Also ich habe noch ein bisschen mit Marcel hin und her geschrieben. Schöner Gruß an dieser Stelle, mein Lieber. Und der bestätigt auch, ja, also immens viele Details. Seine Tochter war jetzt zum Formel 1 Grand Prix an der Strecke und sie hat auch bestätigt, alle Zufahrtswege, die da so eingezeichnet sind oder eingebrannt ist es ja eher, die sind auch in der Realität so. Ja, also die Kollegen geben da wirklich Gas. Gönnt euch, ja, auf jeden Fall. Wenn ihr so ein Streckenmodell nämlich haben wollt, könnt ihr noch wenige Tage mit unserem Rabatt 10% sparen. Der Rabattcode lautet IKF-10. Da kriegt ihr 10% auf euren Einkauf bei miniracetracks.com. Die Aktion gilt noch bis zum 31.07., also bis Ende diesen Monats, wenige Tage. Greift zu, Freunde, es lohnt sich wirklich.
So, und Dave, jetzt kannst du gleich weitermachen mit erzählen, denn wir sind beim Trackguide angelangt. Was kann man zur Strecke in Ungarn sagen?
Ich erzähle immer gerne. Ja, der Ungaroring ist mittlerweile wirklich eine Traditionsrennstrecke, muss man so sagen. Über 40 Mal wurde da jetzt mittlerweile gefahren. 40 Mal. Die Strecke ist natürlich enorm kurvenreich. Ja. Nicht umsonst hat sie den Spitznamen Monaco ohne Mauern weg. Also sehr wenig geradeaus, sehr wenig Verschnaufpausen für die Piloten. Die müssen ständig am Lenkrad kurbeln. Bisschen so wie unsere heimische Go-Kart-Strecke. Auch da hat man kaum Zeit zum Durchatmen. Es gibt wenige Stellen zum Überholen am Ungaroring. Natürlich Ende Startziel ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit. Ansonsten könnte ich mir schon vorstellen, dass wir unter den aktuellen Regeln mit unterschiedlicher Batterienutzung vielleicht das ein oder andere Harakiri-Manöver an anderer Stelle sehen. Bin gespannt, könnte klappen, ja, aber grundsätzlich gibt es nicht viele Stellen, wo es klappt in Ungarn. Motorenpower, das haben wir schon mehrfach gesagt, die ist eher zweitrangig hier. Es braucht eine ganze Menge Abtrieb. Mechanischer Abtrieb, da ist Ferrari enorm stark und aerodynamischer Abtrieb ist gefragt. Auch da hat Ferrari wohl Vorteile. In den letzten Wochen kursierten da immer mal wieder Aussagen von Fahrern anderer Teams, dass Ferrari definitiv das beste Chassis hat. Also, jetzt werden sie es beweisen müssen, ja. In Ungarn ist es zudem, wir haben es eingangs schon gesagt, sehr oft heiß, also wirklich heiß, richtig schwül. Und wie es aussieht, wird sich die Temperatur im Laufe des Wochenendes ja auch kontinuierlich steigern. Vielleicht mit Chance auf Gewitter, das wäre eine tolle Aussicht auf einen spannenden Grand Prix, auf jeden Fall am Sonntag. Und das Energiemanagement, wir müssen in diesem Jahr natürlich immer ein bisschen was dazu erzählen. Das wird wahrscheinlich nicht die größte Rolle spielen. Es ist eine Strecke, auf der kann man an sehr vielen Stellen sehr gut Energie rekuperieren. Es gibt sehr viele Bremspunkte, die sind gar nicht mal so hart, weil da die Durchschnittsgeschwindigkeit auch gar nicht so hoch ist insgesamt. Aber das reicht der Batterie in der Regel. Und eine ganz spannende Statistik ist auch die Wichtigkeit der Pole Position. Ja, grundsätzlich gilt Monaco ja immer so als die Blaupause. Und die Rennen, die von der Pole Position aus gewonnen wurden in Monaco, ja, sagen wir erstmal Monaco, 47,2% aller Monaco-Sieger starteten von der Pole Position. Auf dem Ungaroring sind es nur unwesentlich weniger. Da beträgt die aktuelle Gewinnquote von der Pole Position 40%. So, aber um das alles zu relativieren, ja, auch Barcelona ist eine Strecke, wo man immer wieder sagt, ah, da ist die Pole Position auch super wichtig, in Zahlen ausgedrückt. Na, ihr könnt gerne mal kurz raten, ja, haltet das Video gerne an und ratet mal, wie hoch ihr die Siegerquote von der Pole Position aus in Barcelona so schätzt. Ich sag's euch, sie beträgt 69,44%, also deutlich höher als in Monaco, deutlich höher auch als im Ungaroring. Alles ist relativ.
Ja, und das Krasse ist, also wenn ihr schlechter als 4 euch platziert, dann könnt ihr es eigentlich vergessen zu gewinnen. Also eigentlich auch schon bei Top 3. Also Top 3 ist schon 82% der von den Top 3 gestarteten haben dann am Ende gewinnen können. Also wird spannend auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir auf die harten Zahlen und Fakten. Die Streckenlänge 4,381 Kilometer bei 70 Runden ergibt eine Renndistanz von 306,630 Kilometer. Rekord in Runden. Also da geht es ja immer um die Rennrunden, nicht um die Quali-Runden. Die auf der Strecke natürlich selbstverständlich von Lewis Hamilton aus dem Jahr 2020, eine 1:16.627. 14 Kurven gibt es auf der Strecke, 6 links, 8 rechts, 4 Straight-Mode-Zonen und der erste Grand Prix ist 1986, auch mein Geburtstag. Hat stattgefunden. Dementsprechend gab es 40 Rennen. Ich bin auch 40, also ist doch richtig schön. Wir haben schon darüber gesprochen, Lewis Hamilton, 8 Siege, also damit Rekordsieger, die meisten Siege als Teams, McLaren, das waren 13 an der Zahl Und Lando Norris ist der letzte Sieger geworden. Schauen wir mal auf die Anforderungen für Reifenverschleiß und Bremsverschleiß, Mittel jeweils. Wir rechnen mit 1 bis 2 Boxenstops. Natürlich könnten das mehr werden wegen Safety Cars oder auch wegen eventuell Einsätze im Regen. Und die verwendeten Reifentypen sind tatsächlich die härtesten.
Die sind falsch, das sind nicht die härtesten, das sind die sind weichsten. Die da ist mir noch ein Fehler unterlaufen.
Okay, dann sind wir bei
C3, C4, C5 sind die Reifen.
C3, C4, C5, okay. Alles klar, wunderbar. Und dann machen wir gleich
über.
Genau, alles dann noch die Übertragungszeiten. Das erste Freitraining um 13.30 Uhr am Freitag, dann das zweite um 17 Uhr am Freitag, am Samstag dann 12.30 Uhr freies Training 3 und um 16 Uhr. Und da wird es dann eben wichtig, die Quali und um 15 Uhr am Sonntag dann das Rennen. Also auf jeden Fall einschalten. Und jetzt geht's an den garantiert falschen Podiumstipp, aber ich glaube dieses Mal, Dave und ich sind recht nahe beieinander. Ich glaube,
du hast noch nichts eingetragen.
Ein heißer Tipp. Doch, habe ich. Und zwar Hamilton auf Platz 1, Antonelli auf Platz 2 und Leclerc auf Platz 3. Und zwar in der Reihenfolge, weil ich Ferrari zwar als die stärkste Kombination sehe, aber ich glaube auch, dass der Hungaroring eine Strecke ist, die Antonelli liegt. Und der packt ja immer so ein bisschen Antonelli-Magie aus dieses Jahr. Ich kann mir ansonsten aber auch einen Ferrari-Doppelsieg vorstellen. Also an Hamilton wird, glaube ich, nichts vorbeiführen, wenn das Auto gut ist. Und die Strecke ist ja praktisch ähnlich wie Silverstone sein zweites, drittes Wohnzimmer, muss man inzwischen sagen. Haben wir ja schon jetzt zur Genüge besprochen. Deswegen glaube ich, sofern er keinen Defekt hat oder irgendwie abgeschossen wird oder selber was Dummes macht, glaube ich, wird er sich den Sieg schnappen. Wird es aber sicherlich nicht einfach haben. Antonelli und Leclerc werden ihm auf den Fersen sein.
Tja, auf den Fersen, das ist ein gutes Stichwort. Ich tatsächlich glaube an einen Ferrari-Doppelsieg, Freunde. Hamilton vor Leclerc, denke ich, würde auch im Sinne der WM Sinn machen. Hamilton ist ärgster Verfolger von Antonelli im Moment. Dahinter wird's aber wirklich schwer. Ich sehe Red Bull, ich sehe McLaren natürlich und die Mercedes in einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Die werden sich nichts schenken. Am Ende denke ich aber auch, Antonelli Magic regelt das und dementsprechend sehe ich Antonelli auf P3, könnte aber genauso gut Piastri sein, könnte genauso gut Norris sein, könnte auch Verstappen sein, gar keine Frage und vielleicht sogar ein Hadja, wer weiß, was passiert, lassen wir uns auf jeden Fall überraschen.
Wir können uns auf jeden Fall sehr darauf freuen und dann gibt es leider ein paar Wochen keine Formel 1, aber bei uns werdet ihr trotzdem versorgt werden. Da kommen dann einige Specials und Dinge, die wir sonst so zu besprechen haben. Das gibt ja mehr als genug Gesprächsstoff in der Formel 1 und dementsprechend schreibt uns euren Gesprächsstoff gerne in die Kommentare. Wir tauschen uns da super gerne mit euch aus und dann sehen wir uns dort oder im nächsten Video und freuen uns gemeinsam auf ein ganz tolles Rennwochenende.
So ist es. Danach Analyse, Fahrernoten, ihr kennt das Programm. Viel Spaß am Rennwochenende, Freunde. Bis dahin. Tschüss, ciao.